Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute bedarf es eigentlich keiner großen Vorstellung, denn wer aus dem gebildeten Göttinger Publikum, das heißt aus Ihrem Kreise, kennt Professor Detering nicht. Darum jetzt nur so viel. Unter den besten theologischen Vorträgen, die ich in den letzten Jahren gehört habe, waren zwei von Heinrich Detering. Der eine über die Mitte der Bibel im alten Rathaus. Der andere zur Himmelfahrt über Nietzsche und Jesus. Er wird in Kürze als 27. Bosfelder Universitätsrede in den Buchhandlungen zu erhalten sein. Es handelt sich übrigens um eine Vorstudie zu einem neuen Buch. Für heute Abend hat Herr Detering sein Thema gegenüber dem Programm, was Sie in Händen haben, noch einmal präzisiert. Der Titel seines Vortrages lautet heute »Die Bibel als Provokation der Literaturwissenschaft«. Mit dieser Zuspitzung möchte Herr Detering eine Antwort versuchen auf den Vortrag vom letzten Dienstag von dem Kollegen Landmesser. Professor Detering hat seinerzeit selber Theologie studiert, sogar hier in Göttingen. Und so brauchten wir als Veranstalter nicht lange nach einem Fachmann für beide Gebiete zu suchen. Seit seiner Dissertation über biblische Erzählmodelle bei Wilhelm Raabe sind die Querverbindungen beider Fächer sein Thema. Selbst in seinem Buch über Bob Dylan ist es so. Professor Deterings Lehrstuhl ist der vergleichenden Literaturwissenschaft gewidmet. Und für ihn gehört erfreulicherweise die biblische und theologische Literatur auch mit dazu. Wir sind voller Freude und Stolz, einen Leibniz-Preisträger unter den Vortragenden dieser Ringvorlesung zu haben. Lieber Herr Detering, Sie sind viel beschäftigt und darum viel begehrt. Umso mehr danke, dass Sie jetzt zu uns reden.
Vater ab, liebe Frau Axbiskala, meine Damen und Herren. Gotthold Ephraim Lessing hat sich bekanntlich einen Liebhaber der Theologie genannt. Das würde ich von mir auch gern sagen. Eine zweite kurze Vorbemerkung. Ich habe, wie Herr Ringlehm schon erwähnt hat, vor längerer Zeit im Alten Rathaus über ein ganz ähnliches Thema gesprochen. Diejenigen unter Ihnen, die damals dabei gewesen sein sollten, werden in dem Folgenden manches wiedererkennen. Aber ich hoffe, dass auch Sie sehen werden, dass in die alten Fäden einiges Neue eingesponnen ist. Das ist ein Thema, mit dem man sicher nicht nach einer Dreiviertelstunde fertig ist. Denn in einer Dreiviertelstunde die Frage nach der Exegese der Bibel, nach der Bibel als Provokation der Exegese abzuhandeln, das ist unmöglich. Angesichts dieses Buches aber, angesichts dieses Buches selbst, aber in einer akademischen Veranstaltung auch angesichts der bibliothekenfüllenden Forschungsliteratur, kann das nur im Stilus humilis geschehen und der Bescheidenheitstopos ist für diesmal jedenfalls nicht nur ein Topos. Meine Frage, man könnte auch sagen, meine kleine Versuchsanordnung ergibt sich aus der Annahme, die ich Sie für einen Augenblick des Spiels halber zu teilen bitte. Ein Literaturwissenschaftler, der mit dem hermeneutischen Instrumentarium im Gepäck reise und damit gut vertraut sei, ein solcher Literaturwissenschaftler sähe sich zum ersten Mal konfrontiert mit diesem Buch der Bücher. Wüsste aber nicht viel mehr darüber, als dass es sich eben um die Heilige Schrift mindestens einer, aber da beginnen die Schwierigkeiten schon, Weltreligion handle. Er läse dieses Buch also offen und einigermaßen ahnungslos und fragte sich, worum es in diesem riesenhaften Werk eigentlich geht und welches seine auffallendsten Merkmale sind. Mit anderen Worten, mein hypothetischer Leser, der hypothetische Leser der folgenden Dreiviertelstunde, spricht als ein literaturwissenschaftlicher Leser und Exeget, der sich überhaupt erst ein Bild vom Objekt seiner möglichen Exegese machen will. Das könnte sogar die Leitfrage einschließen, wenn dies die Bibel ist, wozu dann Theologie? Also beginnen wir, als handle es sich etwa um ein altes Epos mit dem Titelblatt, mit dem groben Aufbau und mit dem Plot. Die Bibel. Das ist die ganze Heilige Schrift, wie das in der Übersetzung Martin Luthers heißt. Sie ist in ihrem ersten umfangreicheren Teil die Heilige Schrift des Judentums und in der aus Altem und Neuen Testament zusammengesetzten Fassung die Heilige Schrift der Christen. Aufgebaut ist dieses Buch, wenn wir es einmal in der riesenhaften Gesamtheit zu überblicken versuchen, in der es nun, nach einer mehr als ein Jahrtausend umfassenden Entstehungsgeschichte vor uns liegt, aufgebaut ist es gewissermaßen wie ein doppelter Trichter. Vom Größten verengt es sich ins Allerkleinste. Von dort aus vergrößert es sich wieder ins Allerweltweiteste. Lesen wir das Buch, läse unser hypothetischer Leser das Buch als einen Roman und versuchte dann den Gang dieser zwiefach trichterförmigen Handlung einem anderen knapp zusammenzufassen, dann könnte das ungefähr so aussehen. Im Anfang ist das Tohu und das Bohu, Tohu wa Bohu, die Wüste und die Leere, das Nichts. Aber in oder über dem Nichts ist der, der von Ewigkeit war und in Ewigkeit ist, und er erschafft in souveräner Freiheit eine Welt, seine Welt. In zwei miteinander ganz offenkundig, ja wie es scheint, fast demonstrativ nicht zur wörtlichen Deckung zu bringenden Ursprungsmythen, wird dieses, man möchte sagen, naturgemäß unbegreifliche, undarstellbare Geschehen dargestellt. Der Mythos, denkt sich unser Literaturwissenschaftler, der Mythos ist also offenbar nicht das Ziel, sondern Medium der Erzählung von etwas, von einem, das oder der jenseits, außerhalb aller Mythen ist. Aber in welcher anderen Sprache als dieser des Mythos wäre davon zu erzählen? Ein Gegenüber erschafft er sich, dieser Ewige, und er denkt darüber nach in einem Selbstgespräch. Lasset uns Menschen machen, sagt er zu sich. Zu sich. Aber mir und mich, sagt Lichtenberg, und Nietzsche spricht es ihm nach, sind immer zwei. Der unteilbare Eine ist von allem Urbeginn seiner Selbstkundgabe an, so scheint es gewissermaßen ein Mehrfacher. Er ist für sich selbst ein Gegenüber und er ist für sich selbst gewissermaßen das Medium dieses Urgesprächs. Er spricht mit sich über sich, als sei er, so könnte unser Leser denken, gewissermaßen dreifaltig, dreieinig. Was er erschafft, ist der Kosmos, das Universum. In dessen Mitte ist die Erde, auf ihr der Mensch Adam. Schon hier auf den allerersten Seiten unseres riesenhaften Buches verengt sich die Perspektive in atemberaubendem Tempo. Von den kosmischen Dimensionen zu dem einen Wesen aus Fleisch und Blut, das aussieht wie wir. In derselben Weise, nur nicht ganz so schnell, verengt sich die weltumspannende Perspektive in den Urgeschichten von der Sintflut und dem Neubeginn, vom Turmbau zu Babylon und vom Auseinanderbrechen der rasch gewachsenen Menschheit in einzelne Völker, verengt sich auf die Geschichte eines einzigen dieser Völker, des, wie es immer wieder heißt und wie es im Gegenzug zu diversen Herrschafts- und Allmachtsfantasien heißt, des Kleinsten unter allen Völkern. Warum? Weil es dem Ewigen gefallen hat, ausgerechnet dieses zu erwählen, das von sich selber singt: Mein Vater war ein wandernder Nomade. Im Neuen Testament, in der Geschichte des, wie eben hier zu lesen ist, in einem Menschen namens Jesus von Nazareth, Fleisch gewordenen Wortes, im Neuen Testament schnurrt die Perspektive des Buches Bibel enger und dann am engsten zusammen. Zu einem Land, einer Stadt, einem Hügel an einem bestimmten Freitag am Nachmittag. Die gewissermaßen engste Stelle des Trichters sind die Schilderungen der Kreuzigung. Von dem ungeheuren kosmischen Weitblick des Es werde Licht ist nun nichts geblieben als diese finstere, in kosmischer, aber auch schon in menschlicher, ja selbst in der Perspektive des einen kleinen Volkes verschwindend kleine, diese winzige Szene, das erbärmliche Verenden, das Verrecken eines Straftäters, der noch nicht einmal allein ist, sondern zwischen anderen hängt, am Stadtrand in einer Randprovinz des Römischen Reiches. Kein buchenswertes Ereignis eigentlich. Es werde Licht hatte am Anfang gestanden und es war eine Finsternis über das ganze Land, schreibt der Evangelist in dieser Passage. Das Licht wird ausgemacht. Mein Gott, schreit der Gekreuzigte zum Ewigen, den wir von Anfang an lesend gehört und gesehen haben, warum hast du mich verlassen? Und in den Augen der Gläubigen oder der jetzt schon nicht mehr gläubigen Augenzeugen vollzieht sich das Ungeheuerlichste, das, wo, wenn nicht in diesem Buch, unglaublichste Ereignis, buchstäblich der Tod Gottes. Von dieser engsten Stelle an, von hier aus, wird sich dann im verbleibenden Teil der Bibel die Perspektive wieder ausweiten, bis hin ins abermals ganz und gar Unermessliche. Von der kleinen, dann wachsenden Gemeinschaft derjenigen, die dem Gekreuzigten als dem Auferstandenen leibhaftig begegnen, über die Ausbreitung der aus ihnen werdenden Kirche bis hinein in die Hauptstadt, wenn nicht der Welt, so doch jedenfalls der irdischen Reiche in dieser Zeit, und endlich in den sich förmlich überschlagenden Visionen des letzten Buches der Bibel ein Ende in eben jener kosmischen Perspektive, in der alles begann. Die Apokalypse des Sehers Johannes, ihrerseits für den trainierten Blick leicht erkennbar als ein Konglomerat unterschiedlichster apokalyptischer Visionen und geschichtstheoretischer Entwürfe, dieses letzte Buch der Bibel sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde in Bildern von Gericht und Befreiung, von Kampf und Fest, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, als stünde dort Fortsetzung folgt. So etwa könnte in aller Kürze gewissermaßen der Plot dieses Buches erscheinen, der Gang seiner Handlung, wenn man so sagen darf, von der Schöpfung am Anfang bis zur neuen Welt des vollendeten Gottesreiches am Ende. Das Größte als das Kleinste und umgekehrt, das Heil im Unheilen, das Ewige im Augenblick, die Niederlage als die eigentliche Überwindung. Solche paradoxen Denkfiguren, wie sie auch sehr bibelfernen Lesern in der christlichen Tradition allenthalben begegnen und wie sie noch das antichristliche Denken von Autoren wie Nietzsche imprägniert haben, solche Denkfiguren bestimmen das Geschehen in der Bibel eigentlich überall, makrostrukturell und mikrostrukturell gleichermaßen. Wenn ich das zitieren darf, Bob Dylans Vers, "There's no success like failure, and failure's no success at all", resümiert diese paradoxe Denkfigur in der kürzesten Weise. Es ist die Grundfigur des Gottes in der geschundenen Gestalt des misshandelten und gekreuzigten Menschen. Es ist auch die Grundstruktur einer Weltgeschichte, ja einer kosmischen Geschichte, die zugleich und als solche die Geschichte einiger winziger Nomadengruppen zwischen den Großmächten Persiens und Ägyptens ist und die Geschichte subkultureller Grüppchen im kaiserlichen Rom. Die jüdische wie die christliche Religion, das hat unser Leser verstanden, beruhen auf diesem Buch und berufen sich auf es. Und jedenfalls das Christentum ist doch, wenn man den Leseanweisungen des Buches selbst folgen will, nicht eigentlich eine Buchreligion. Die Unterschiede etwa zum Islam sind auch mit unbewaffnetem Auge offensichtlich. Vom Islam hat man im religionsphänomenologischen Vergleich gesagt, sehr pointiert gesagt, aber mir scheint nicht unzutreffend, in ihm entspreche das heilige Buch des Koran etwa dem, was im Christentum die Person Jesu Christi sei. Dort also verkörpert sich das Göttliche unter den Menschen, nimmt Gestalt an in der Schrift, im verschriftlichten und kanonisierten Wort. Hier in unserem Buch, dem heiligen Buch des Juden und des Christentums, hier erscheint das verschriftlichte und kanonisierte Wort nur, aber was heißt hier nur, als Zeugnis von einem Geschehen in der Geschichte, im Judentum der Geschichte von Gott und dem von ihm erwählten und durch diese Erwählung geheiligten Volk. Das Christentum geht da noch einen entscheidenden Schritt weiter. Enarche en ho logos, schreibt der Evangelist Johannes, und wir haben es in der ersten Griechischstunde lernen müssen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ward, ja was, Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Das Wort ward Fleisch, Sarx, drastisch heißt das. Das heißt zunächst, es nahm die Gestalt eines Menschen an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit in der Geschichte. Dieser Mensch aber verkörpert das Wort, das im Anfang war und bei Gott ist, in seiner Gestalt, in seinem Tun und in seiner Rede. Er ist es und ist doch zugleich auch ein Untertan irgendeines Kaisers in einem fernen Rom. Das geschriebene und schließlich gedruckte Wort des Buches gibt Zeugnis von ihm, berichtet und gibt weiter, und insofern erscheint es als heilige Schrift. Aber das Heilige, von dem es berichtet, der Heilige, von dem es berichtet, ist es nicht selbst. Für ihn ist es nur das Medium. In seiner Gestalt repräsentiert der eine Mensch das ewige Wort, in seiner Rede, in seinen Taten und seinem Leiden. Das ist zunächst einfach zu verstehen. Ich lese weiter bei Johannes: Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündet. Wie er das tut, was er da sagt und was ihm widerfährt, das sammeln und berichten die Evangelisten, von denen Johannes der vierte, späteste und letzte ist. Welches aber ist die Gestalt, in der dieses eine Wort sich repräsentiert, von dem dann in der Heiligen Schrift vermittelnd die Rede ist? Diese Gestalt sieht so aus, dass es die Drastik des griechischen Wortes Sarx, Fleisch, noch übertrifft. Er hatte keine Gestalt und Hoheit, liest man. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Der offenbar, der geschulte Exegetenblick nimmt auch das wahr, der offenbar zweite Prophet, der im Buch Jesaja des Alten Testaments spricht, sagt das von einer rätselhaften Gestalt, die er der Gottesknecht nennt. Und die christliche Gemeinde wird es aufnehmen als die genaueste Beschreibung eben des Lebens und Sterbens Jesu von Nazareth. Beispielsweise im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Da zitiert der Apostel einen Hymnus, in dem diese Beschreibung des fleischgewordenen Wortes wieder aufgenommen wird und weitergedichtet. Und eben dies gehört zum Eigentümlichsten, zum weltliterarisch Verblüffendsten dieses Buches namens Bibel. Dass in ihm die Schreibenden und Redenden einander und sehr bewusst über gewaltige zeitliche und kulturelle Abstände hin antworten, dass sie im Gespräch miteinander sind, in einem Hallraum, der weit mehr als ein Jahrtausend umfasst und in dem die entferntesten Stimmen plötzlich ganz nah klingen können. Jetzt also, bei Paulus und seiner Gemeinde in Philippi, wird die Vision vom Gottesknecht zur Rückschau auf etwas eben Geschehenes und lautet: Christus, obwohl er in göttlicher Gestalt war, nahm es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Dies also, und nur dies ist das, was der Evangelist Johannes im Prolog zu seinem Evangelium das Licht nennt, das ausgeht vom fleischgewordenen Wort. In ihm behauptet Johannes, im Verhältnis zum von Paulus zitierten Hymnus einigermaßen hochgreifend und kühn, in ihm war das Leben, und das Leben ist das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das heilige Buch, die heilige Schrift, in der diese Sätze stehen, ist, darauf kommt es hier an, nicht die Lichtquelle, sondern der Abglanz dieses Lichts. Weil das Wort Fleisch geworden ist, weisen seine vielen Wörter darauf hin, wie ein einziger großer Fingerzeig aus Sprache. Eines sind das Wort und das Fleisch nur in dem einen selbst. An die Gemeinschaft der Glaubenden vermittelt, wird er in der Einheit und im wechselseitigen Aufeinander angewiesen sein von Wort und heiliger Handlung, Sakrament und den neuen Wörtern, die zur Erklärung, Differenzierung, Aktualisierung der alten immerfort neu nötig werden und die fortwährend miteinander in Streit geraten. Für die Beschaffenheit des heiligen Buches heißt das unergründlich viel, unter anderem aber auch dies: So wie das Wort, das Fleisch geworden ist, sich in die menschliche Geschichte hineinbegibt und das heißt sich ausliefert an ihre Niedrigkeit, Schäbigkeit, ihre Streitereien, ihr Elend, bis es zugrunde zu gehen scheint daran, so begibt sich das Ewige, der Ewige als das Wort hinein in die menschliche Sprache, mitsamt ihrer Vielfalt, Vieldeutigkeit, Geschichtlichkeit, Wandelbarkeit, ihren Begrenzungen, Uneigentlichkeiten und mit all dem, was sie nicht sagen kann. Der Ewige wird menschliche geschichtliche Rede, auslegungsbedürftige, der menschlichen Rezeption freigegebene, ausgelieferte Rede und eine Rede, die eben weil sie sich so auslegungsbedürftig zeigt, weitergehen muss. Es bleibt ihr sozusagen gar nichts anderes übrig. Unseren neugierigen Leser also zwingt der Text des heiligen Buches selbst gewissermaßen in eine doppelte Lektüreperspektive hinein. Die Doppelperspektive nämlich des, sagen wir vereinfachend, des Daseins und des Gewordenseins. Die Bibel ist, so beginnt er erfreut zu begreifen, neben vielem anderen auch eine Schule der Philologie und ihr womöglich überraschungsreichster Lohn. Denn was ist nicht alles an Texten und Textsorten eingegangen in dieses Menschheitslesebuch, so wie es da ist, so wie es dazu geworden ist. Da sind orientalische Mythen aus urältester Vor- und Frühgeschichte, vom Töpfer, der aus Ton den Menschen formt und ihm den Lebensodem einhaucht, vom verlorenen Garten, irgendwo dort, wo die ersten Hochkulturen des Zweistromlandes entstehen, oder vom Erbauer der Arche, der den Fortbestand der Menschheit vor der strafenden Flut rettet und im Buch Genesis den Namen Noah trägt, im benachbarten Gilgamesch-Epos aber Utnapishtim heißt. Welche Beziehungen? Da sind die im doppelten Sinn des Wortes sagenhaften Geschichten von den Vätern, vom Wanderer Abraham aus der Stadt Ur und vom verhinderten Opfer seines Sohnes, dem aufs Lamm abgedrängten, auf den Widder abgelenkten Menschenopfer. Da sind die dunklen und geheimnisvollen und schon in sich selbst ersichtlich aus mehreren Überlieferungsschichten zusammengesetzten Sagen von Jakob, der beispielsweise an einer Flussfurt bei Nacht mit einem Fremden kämpfen muss, der aussieht wie einer der wachenden Dämonen aus urältester Völkermythologie und der sich dann, welch eine Wendung, als Gott selbst erweist, der Ewige an einer Furt des Flusses Jabbok. Weshalb Jakob nach dem Kampf den Ehrennamen Israel erhält, der mit Gott kämpft und den Kampf nur als ein Stigmatisierter hinkend überstehen kann. Und da sind um denselben Helden herum die übermütigen und komischen Schelmengeschichten, an deren Frechheit sich die zeitgenössischen Geschichtenerzähler ebenso ergötzt haben müssen, wie Thomas Mann es dann im Josefsroman getan hat. Und da ist die wunderbare Novelle von Josef selbst, der von seinen Brüdern verraten und verkauft wird, auf abenteuerlichen Wegen nach Ägypten gerät, den auch beinahe noch den Leser verlockendsten erotischen Versuchungen widersteht, zum Traumdeuter wird und endlich zum Retter seines Volkes und in einer rührenden Szene zum Erlöser selbst seiner treulosen Brüder, die ihn verraten und verkauft hatten. Da sind die Berichte von der Erwählung, von der Knechtschaft und der Befreiung eines Volkes, das aus diesen Anfängen hervorgeht, von der Gefangenschaft in Ägypten und dem Auszug ins gelobte Land, von den 10 Gesetzestafeln, auch sie in unterschiedlichen, eigenartig einander widersprechenden Versionen, und vom Tanz ums goldene Kalb. Da sind die staubtrockenen und nüchternen Herrschaftslisten der Chroniken Israels und Judas und gleich daneben die leidenschaftlichen, noch immer aufregenden und manchmal empörenden Geschichten vom Aufstieg des mit allen Wassern gewaschenen Hirtenknaben David zum tollkühnen Herrscher, zum frommen Sänger und Dichter, zum Despoten und zum ehebrecherischen Sünder. Da sind die volkstümlich derben Sammlungen von Sprichwörtern und Lebensweisheiten wie dem Satz, eine schöne Frau ohne Sitte ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring durch die Nase. Und gleich daneben die abgeklärte, fast melancholische Weisheit des Predigers im Buch Kohelet. To everything there's a season, turn, turn, turn. Da ist das fromme Liederbuch der 150 Psalmen, lobend und klagend, traurig und tröstlich, Lieder aus allen Lebenslagen und für alle Lebenslagen, wie unser Leser erstaunt bemerkt, und ihrerseits auch wieder ein Flickenteppich aus Fragmenten, Kombinationen und Selbstzitaten. Und da ist wiederum gleich daneben die sinnliche, erotisch entzückte Poesie des Hohen Liedes, in dem Freund und Freundin ihre Liebe und gegenseitig die Schönheit ihrer Körper preisen. Die gewaltigen Reden der Prophetenbücher sind da, Bilder von der Allgewalt und Herrschaft des einen und vom Gericht über die Götzendiener, Deutungen einer politischen Zeitgeschichte, die kein Mensch mehr unstudiert versteht, und Visionen des Kommenden, die jedem klar sind, und gleich daneben die nicht weniger gewaltigen Empörungsreden Hiobs, der den richtenden einen selbst anklagt und ihn ungeheurerweise vor Gericht fordert. Aber vor ein Gericht, dessen Richter dann doch kein anderer sein kann als wiederum dieser Gott. Und so fort. Und wie die Sammlung dieser Bücher, so ist jedes einzelne von ihnen seinerseits unübersehbar das Ergebnis einer Sammlung, eines langen und verzweigten Entstehungsprozesses. Und das heißt jetzt für unseren Leser auch, jedes ist wiederum ein aus vielen Texten gewordenes Lesebuch im Kleinen. In dieser, der textgeschichtlichen, der kultur- und religionsgeschichtlichen Perspektive also, zeigen sich im Alten Testament die vielen Kulte und Kultorte, Götterbilder, religiösen und mythologischen Überlieferungen des Nahen und Mittleren Ostens, die hier zusammengekommen sind. Sie zeigen sich als sich überlagernde, gegeneinander stehende Überlieferungen, die Auseinandersetzungen zwischen den Stämmen und Staaten des jüdischen Volkes, innerhalb ihrer politischen und religiösen Gruppen und so fort. Das ist die eine, die textgeschichtliche, die kultur- und religionsgeschichtliche Perspektive, die das Gewordensein sieht. Die zweite, diejenige der im doppelten Sinne des Wortes kanonischen Lektüre, ist mit dieser ersten vereinbar, nur eben genau komplementär. Wer die Schrift so glaubend liest, wie sie selbst es von ihrem Leser fordert, als die Heilige Schrift im Singular und in der gewordenen Ganzheit ihrer uns jetzt vorliegenden Gestalt, der wird sagen, dies alles, dieses unendlich verzweigte Konglomerat von Texten, die Menschen sich von der Bronzezeit bis in die Spätphase des Römischen Reichs erzählt und die sie aufgeschrieben haben, diese unzählbar vielen Stimmen und Schriften, Sprecher und Schreiber in ihrer Verschiedenheit, sie alle stehen gleichsam im Kreis um eine einzige Mitte, die selbst unanschaulich und unaussprechlich ist. Dies alles reflektiert und formuliert Erfahrungen mit einem mit sich selbst identischen, sich aber in den unterschiedlichsten Kulturen und Sprachen und Sprechweisen offenbarenden, sich in sie hineingebenden und in jedem neuen Menschenwort wieder anders erscheinenden Gott. Dessen paradoxer Name, den wir auch in diesem Buch erfahren, ist denn ja auch kein Name wie andere, sondern im Gegenteil die Verweigerung eines irgendwie fixierenden Namens, ein Nichtname gewissermaßen. Den neugierig Fragenden, in diesem Fall den fragenden Mose vor dem brennenden Dornbusch, den führt er zurück auf die reine Versicherung seines Daseins selbst. Der eine, der Urheber, gibt sich zu erkennen als der ich bin, oder je nach Übersetzung der ich bin. Oder der ich bin der, der ich für dich sein werde oder für euch sein werde, der sich entschlossen hat, zu euch zu reden, für euch Wort zu werden. Spätestens hier muss sich unser Musterleser in die Rezeptionsgeschichte begeben. Denn welche Schriften genau machen denn eigentlich die eine heilige Schrift aus, die er lesen möchte? Der Streit darüber, warum eigentlich das Johannesevangelium dazugezählt wird, die unter dem irreführenden Namen Thomas-Evangelium bekannte Sammlung gnostisch überformter Jesusworte aber nicht, dieser Streit überrascht unseren Mann und verwirrt ihn. Auch die Apokalypse des Johannes, die den jetzigen Kanon, das heilige Buch im Singular, so eindrucksvoll und eindringlich abschließt, auch sie ist ja offensichtlich nur Repräsentant einer sehr viel umfangreicheren Gruppe ähnlicher Texte. Warum dann aber gerade und nur sie? Und wenn beispielsweise die Petrusbriefe, die beiden, dem gleichnamigen Apostel zwar zugeschrieben, aber sicher nicht von ihm verfasst wurden, wären sie auch in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen worden, wenn die Kanonisierer das gewusst hätten? Oder haben sie es gewusst? Nicht anders die in der Verfasserfrage ebenso umstrittenen Paulusbriefe, die nicht von Paulus sind und den gelehrten Namen Deuteropaulinen tragen. Oder der jahrhundertelang gänzlich unbegründet als paulinische Schrift geführte Schrift namens der Brief an die Hebräer. Andererseits, wie froh und dankbar ist unser Leser dafür, dass diese Zeugnisse einer frühen Rezeption des Paulus, einer Auseinandersetzung mit seiner Theologie gleich nach ihm und mit den praktischen Problemen und Erfahrungen der aus den versprengten Gemeinden entstehenden Kirche, wie froh und dankbar ist er, dass sie auf diese Weise in die Bibel gelangt sind. Auch die Frage danach, welches eigentlich die heiligen Schriften seien, und wie die Christen mit ihnen umzugehen hätten, auch diese Frage taucht hier schon in der Bibel selbst auf. Sie redet mit sich, habe ich gesagt. Sie ist auf weite Strecken das Protokoll eines Gesprächs über weite zeitliche und kulturelle Abstände hinweg. So auch hier, in der Frage danach, was dazugehört und wie man mit dem, was da steht, umzugehen habe. Paulus praktiziert in seinen großen theologischen Reflexionen weithin eine Praxis der Schriftauslegung, wie sie der jüdischen Schriftgelehrsamkeit seiner Zeit entspricht, und denkt über diese Schriftgelehrsamkeit nach und darüber, inwiefern Christus als der neue Adam verstanden werden könnte in der Auslegung des ersten Buches der Heiligen Schrift oder die Kirche, die eben entstehende, als das neue Israel. Er denkt also an seine Bibel, die in diesem Augenblick, im Augenblick seines Nachdenkens vor unseren Augen von der Bibel zum Alten Testament wird. Das für uns heute Abend Bemerkenswerteste an diesem allgemein bekannten Vorgang, aber es ist ja eigentlich alles altbekannt, was ich sage, ist der überaus erstaunliche Sachverhalt, dass damit also in der Bibel selbst schon die Bibel gelesen und dass in der Heiligen Schrift darüber nachgedacht wird, wie man die Heilige Schrift richtig versteht oder eben nicht. Und das setzt sich fort über Paulus und die Seinen hinaus. An alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, schreibt er im Namen des Petrus auftretende Schreiber des zweiten Petrusbriefs. An diese alle schreibt er, sie sollten auf die Geduld Gottes so vertrauen, ich zitiere, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Wie er euch in allen Briefen davon redet, in welchen sind etliche Dinge schwer zu verstehen, welche die Ungelehrigen und Ungefestigten verdrehen, wie sie es auch mit anderen Schriften tun. Und dann folgt, wie immer an dieser Stelle, die Drohung mit der Verdammnis. Aber, dass die Briefe des Paulus eben doch oft nur schwer zu verstehen seien, das hat der Briefschreiber selbst ja gerade eben seufzend zugegeben. Wer also legt sie richtig aus? Und wer redet sich beim Auslegungsversuch um Kopf und Kragen? Der Streit zwischen einem kirchlichen Lehramt und dem Priestertum aller Gläubigen an Stellen wie dieser ist er zum ersten Mal mit Händen zu greifen. Aber, und das ist die Pointe, mitten in der Heiligen Schrift selbst. Auch der Streit um Grenzfälle wie das Buch Judith oder die erotischen Lieder des Hohen Liedes. Auch diese Streitigkeiten sind ja keineswegs nur Fälle, die längst historisch geworden wären. Tatsächlich, bis heute sind die Grenzen der Heiligen Schrift prekär geblieben. Was etwa in der katholischen Tradition deuterokanonische Schriften heißt, ordnet Luther den Apokryphen zu, die nach seiner Anweisung zwar der Heiligen Schrift nicht gleichgehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind, sodass tatsächlich die katholische und die evangelische Bibel von durchaus unterschiedlichem Umfang sind, von anderer Zählung und anderer Reihenfolge der heiligen Bücher. Was wiederum den Katholiken als Apokryph gilt, heißt bei den Protestanten pseudepigraphisch und so fort im Durcheinander der gelehrten Begriffe. Und das betrifft nicht bloß Bezeichnungen, sondern es betrifft ja immer zugleich die Frage, welche Texte überhaupt als verbindlich gelten sollen, welche Schriften die eine heilige Schrift sind. Immer von Neuem hat sich der Damm der Kanonisierungen, den die Kirchen gegen die Flut der Texte errichteten, und wie viele sind es in all den Verzweigungen, die ich anzudeuten versucht habe, immer von Neuem hat sich der Damm der Kanonisierung als wenig haltbar erwiesen. Um die Löcher abzudichten, sind immer wieder die Jahrhunderte hindurch sorgfältige Verzeichnisse jener Texte erstellt worden, deren Verfasser und Leser, ich zitiere, unter der unauflöslichen Fessel des Bannfluchs in Ewigkeit verdammt sein sollen. So das Decretum Gelasianum aus dem 6. Jahrhundert. Aber gerade in der notorischen Schärfe solcher kirchlichen Autoritätsbehauptungen möchte unser Musterleser eben zugleich ein Indiz erkennen für die subversive Kraft einer Tradition, die vielleicht genuin, heterogen, vielstimmig, polyphon ist. Erst beides zusammen könnte die Grundspannung der Religionen ausmachen, die sich auf dieses Buch namens Bibel als ihre heilige Schrift beziehen. Das Lehramt, das theologische Ordnung wahrt und Zusammenhang schafft, bis hin in den Zusammenhang des Kanons, der Zusammenstellung der heiligen Schriften, die die eine heilige Schrift ausmachen. Und auf der anderen Seite immer das widerspenstige Eigenleben, das diese kanonischen Schriften in sich selbst und miteinander führen. Das eine widersteht der Gefahr des Auseinanderfallens in bloße Willkür. Das andere der Annahme, die Wahrheit des einen Wortes sei in irgendeiner dieser menschlichen Reden ein für allemal formuliert und fixiert. Der eine sei fixiert. Was man das lebendige Wort nennt, lebt danach in der zentrifugalen Vielstimmigkeit der Wörter. Das ist die Vielstimmigkeit dieser sonderbaren heiligen Schrift, die man dann auch wieder nur im Plural hat. Aber was sich in der Vielstimmigkeit der Wörter artikuliert, das ist das eine Wort. Der eine. Darauf beharrt die zentripetale Strenge des Lehramts und das entfaltet die systematische Anstrengung der Theologie. Das Nebeneinander gleichermaßen als heilig geltender, einander aber offensichtlich widersprechender Texte, das ist in der jüdisch-christlichen Tradition eine dauerhaft wirksame Provokation gewesen, bis heute, prägend, glaube ich, für unsere hermeneutische Kultur, für unsere Kultur als eine hermeneutische. Wirksam, latent immer, akut jedes Mal, wenn historische Veränderungen Distanz zur Tradition erzwingen, ihre entschlossene Behauptung, ihre Revision oder Verwerfung. Eingegangen, hineingegeben in die Geschichte menschlicher Rede, ist die Bibel geschichtlich geworden und geschichtlich geblieben. Teil eines unendlichen und unabschließbaren Gesprächs, das bis heute andauert. Unwillkürlich kommt unserem Leser, denn er ist ja literarisch belesen, das Hölderlin-Wort in den Sinn, in dem Hans-Georg Gadamer seine hermeneutische Philosophie zusammengefasst fand. 5 Wörter nur. Das Gespräch, das wir sind. Kann der jahrtausendealte Streit um den heiligen Kanon noch vergleichsweise äußerlich anmuten? So erscheint die Heterogenität auch innerhalb des kanonischen Kernbestandes doch als eine zutiefst bestimmende Grundgegebenheit dieses Buches. Sie ist so eigentümlich und so grundsonderbar und doch von Kindesbeinen an uns so vertraut, dass man sie vielleicht nur in der Außenperspektive als wirklich verblüffend wieder bemerken kann. Und wie unser Modellleser mit Verblüffung bemerkt, stehen da eben am Anfang, gleich am Anfang, zwei einander ausschließende, ganz unterschiedliche theologische und kosmologische Konzeptionen voraussetzende Schöpfungsmythen, Genesis 1 und 2. Die Geschichte der für das Volk Israel konstitutiven Errettung von den verfolgenden Ägyptern, diese Geschichte wird in einer Reihe unterschiedlicher Versionen erzählt. Die in Hollywood verfilmte ist die entstehungsgeschichtlich letzte, die das im uralten Mirjam-Lied berichtete Geschehen ins Grandiose überhöht. Aber welch eine Differenz zwischen dem Jubelruf »Lobt den Herrn, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter warf er ins Meer« und der kapitellangen Geschichte vom Meer, das sich teilt und vom Volk, das trockenen Fußes hindurchzieht, um über den Verfolgern wieder zusammenzuschlagen. In diversen widerstreitenden, offen widerstreitenden Versionen erzählt, ist auch die für eine theokratische Staatsauffassung doch problematische Einsetzung eines ersten Königs in Israel. Dann der Aufstieg seines Zöglings und Rivalen David und überhaupt fast jeder einzelne Abschnitt der großen Geschichte. Angefangen mit der Kosmogonie muss jeder Versuch unseres Musterlesers, die eine mythische Geschichte zu fixieren, scheitern. Es sind in allen dazu geeigneten Fällen ja mindestens 2 Geschichten. Und dieser Plural kennzeichnet nun auch die Antwort auf die verbindliche religiöse Wahrheit, die unser Leser von der einen heiligen Schrift erwartet hat. Es sind immer mindestens zwei Antworten. Wie also die prophetische Verkündigung des Gotteswillens sich schlechterdings kaum vereinbaren lässt mit dem stoischen Agnostizismus des Kohelet, so werden die lebenspraktischen Weisheitslehren des Sprüchebuchs im Buch Tobias problematisiert und im Buch Hiob dann nachdrücklich und mit allem Bewusstsein dieser Ungeheuerlichkeit buchstäblich Lügen gestraft. An dieser Einsicht muss man wohl nicht nur als Erstleser lange kauen. Wenn der schuldlos leidende Hiob in der Asche sitzt und Klage führt gegen den unbegreiflichen Gott, dann kommen seine Freunde und trösten ihn mit langen theologischen Erörterungen über den Grund des Übels und seinen tieferen Sinn. Hiob widerspricht ihnen scharf und beharrt auf seinem Kummer und auf seiner Anklage gegen den Unbegreiflichen. Wenn der dann am Ende des langen dramatischen Buches endlich selbst erscheint und Hiob antwortet, dann wird er auch erklären, dass allein dieser Hiob recht geredet habe von ihm, nicht aber seine klugen und frommen Freunde. Die eigentliche Pointe dieses Schlusses für unser Thema ist diese: Die Freunde reden nicht nur mit Hiob, sie zitieren aus der Bibel, seitenweise, aus den Weisheitsschriften nämlich, die dem Buch Hiob im jetzigen Kanon folgen. So geht es dem erstaunten Erstleser und nicht nur ihm, allenthalben. Der trostreiche Psalm vom Herrn als meinem Hirten folgt unmittelbar auf jenen, der mit den Worten beginnt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Trost antwortet auf den Aufschrei und der Aufschrei widerspricht dem Trost und beide gehören so unauflöslich zusammen wie die Auferstehung und das Kreuz, an dem dieser Psalm wieder erklingt, hinausgeschrien von dem, der dann selber der gute Hirte heißt. Vielfalt und Widersprüchlichkeit oder literaturwissenschaftlich gesprochen Intertextualität als Dialogizität. Sie gilt auch noch für die biblische Rede von den letzten Dingen. Die Schwarmgeister der Jahrhunderte, die aus den Gleichnissen der Apokalypse den Gang der Geschichte berechnen wollen, als sei es ein Buch von Nostradamus eigener Hand, sie müssten eigentlich gestolpert sein darüber, sie müssten immerfort wieder stolpern darüber, dass im Neuen Testament die eschatologischen Konzepte der synoptischen Apokalypse in den Evangelien und der Johannesapokalypse in ihren unterschiedlichen Teilen einander in vieler Hinsicht ausschließen, unübersehbar. So wie auch die Geschichtskonzeptionen des Markus- und des Lukas-Evangeliums und dann wiederum des Johannes-Evangeliums miteinander keineswegs einfach zur Deckung kommen. Diese Pluralität und Polyphonie bestimmen endlich auch das, was unser Leser als das Herz, den Glutkern des christlichen Glaubens selbst ausmacht. Die Auferstehungszeugnisse und die denkbar unterschiedlichen im Neuen Testament erwogenen Deutungen der Ermordung Jesu, des Skandalon. Die Provokationskraft des Gegensatzes zwischen der Darstellung des am Kreuz Triumphierenden bei Johannes und des Aufschreis »Mein Gott, warum hast du mich verlassen?« bei Markus, diese Provokationskraft ist ungeheuer, oder sollte es doch sein. Und die Auferstehungszeugnisse. Da werden in aller Offenheit unterschiedlichste Begegnungen entweder mit dem leeren Grab am Morgen oder mit dem Auferstandenen selbst berichtet. Als erster Mensch, der dieses Wunders aller Wunder ansichtig wird, erscheint Maria Magdalena. Nein, Petrus. Nein, eine Gruppe von Jüngern. Nein, zwei Wettläufer. Einig sind sich diese heterogenen Texte nur in der allerdings entscheidenden Verkündigung des Ungeheuren, das aber eben auch alle Grenzen der Erfahrung sprengt und darum wahrhaftig nicht einfach so zu erzählen ist: die Auferstehung von den Toten. Von hier aus schließlich, aber eigentlich ja schon von Beginn an, ist es die Zweiteiligkeit der Bibel schlechthin, die unseren Leser provoziert. Was dem Begründer des Christentums als schlechthin die Schrift gilt, beschränkt sich auf das, was in seinem Buch das Alte Testament heißt, auf Mose und die Propheten. Dass die sich auf ihn berufende Kirche dann dieses heilige Buch mit den in den Evangelien verarbeiteten Jesusüberlieferungen, mit den miteinander redenden Briefen der Apostel und der einen prophetisch-apokalyptischen Schrift gewissermaßen erweitert um einen zweiten Band, Das ist darum ebenso wenig selbstverständlich wie die Auswahl gerade dieser heiligen Schriften des nun so heißenden Neuen Testaments. Meine Damen und Herren, die Reihe der staunenerregenden Beobachtungen wäre sehr lange fortzusetzen. Ebenso entscheidend wichtig wie die Vielstimmigkeit und Heterogenität selbst aber, erscheint die Offenheit, mit der sie zutage liegt. Die aufgeklärte Religionskritik des 18. Jahrhunderts, die triumphierend auf Widersprüche etwa in der Chronologie hinweisen wollte, scheint demgegenüber beinahe rührend bescheiden und zielt an der Beschaffenheit der Texte eigentlich vorbei. Nicht dieser Beschaffenheit verdankt die Religionskritik des 18. Jahrhunderts ihre Überzeugungskraft, sondern der Intensität der Gegenbewegung, des Dichtmachens der Dämme, der mit Vernichtungsdrohungen bewährten Autorisierung kanonischer Instanzen. Die Theodizee-Frage, also die Frage nach Gott angesichts der Welt, diese Frage stellt sich nicht gegen diesen Kanon heiliger Texte, sondern sie bringt ihn hervor. Und die Antwort ist hier nirgends ein endgültiges metaphysisches System, sondern immer die tröstende oder vernichtende Begegnung mit einem Lebendigen, von dem es heißt, er sei das Wort. Allmählich also dämmert es unserem Leser, warum diese Bibel, die in seiner eigenen kulturellen und nicht nur literarischen Tradition stärkste und dauerndste Provokation der Hermeneutik gewesen ist, der Frage nach Möglichkeiten und Formen des Verstehens. Und wenn man sagen könnte, dass unsere Kultur sich überhaupt beschreiben lässt als eine hermeneutische, als eine Kultur nämlich des mehrstimmigen und des offenen, auf Verstehen ausgerichteten und aus einem fort weitergehenden Überlieferungsgeschehen heraus sich entwickelten Kultur, dann ist dies eben eine Grundprägung dieser Kultur selbst. Was also hat unser Mann begriffen? Einerseits ist die Bibel die eine Schrift, heiliges Gotteswort, hat nur den einen Urheber und erhebt absoluten Geltungsanspruch an alle. Andererseits aber ist sie eine Sammlung vieler verschiedener Schriften, Menschenwort aus vielen Sprachen, hat viele zum Teil namentlich bekannte Verfasser und erhebt jeweils relativen Geltungsanspruch bei bestimmten, manchmal namentlich bekannten Lesern oder Lesergruppen, an die Gemeinde zu Korinth, an die Gemeinde zu Galata, an die Gemeinde zu Rom und so fort oder in der Vorrede zum Lukasevangelium an den lieben Theophilus. Und manche biblische Bücher reflektieren diese Doppelheit ausdrücklich, so die Apokalypse am Schluss, am Ende des Neuen Testaments. Dieses Buch enthält ja in seinem ersten Teil spezielle Sendschreiben, und sie sind auch so überschrieben, an 7 namentlich genannte Gemeinden in Kleinasien. Andererseits aber wird dann jeder dieser Briefe abgeschlossen mit einem Zusatz an alle. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Gerade die Totalität des Geltungsanspruchs hält in der Geschichte der von diesem Buch bestimmten Kultur das Gespräch in Gang, das sie ist und das sie bewirkt. Solange die Texte schon allen Lesekundigen zugänglich sind, also mindestens seit Luthers Bibelübersetzung, und solange sie noch als verbindliche Grundlage aller intellektuellen Tätigkeit in Geltung sind, solange mindestens nötigen sie zur Stellungnahme, erzwingen sie Auseinandersetzungen und Entscheidungen, verstricken Sie jeden und jede, der oder die sich an die Lektüre macht, in Ihr Gespräch. Die altkirchlich-frühchristliche Hermeneutik reagiert auf diese Provokation mit der Lehre vom mehrfachen Schriftsinn, also mit der weit über die Bibelexegese hinausweisenden Einsicht in die unhintergehbare Mehrdeutigkeit der einen Schrift und der von ihr gedeuteten Welt und die daraus folgenden spezifischen Beziehungen zwischen gläubigen Leser und verkündendem Text. Das Bemerkenswerteste an dieser heute oft voreilig belächelten Deutungstradition dieser Urhermeneutik unserer Kultur ist der Umstand, dass sie schon in der Bibel selbst oft so praktiziert wird. Eben, wenn Paulus von Christus als dem neuen Adam spricht, wenn Jesus selbst auf dem Esel in die Stadt hineinreitet, wenn der Evangelist der Jungfrau Maria, Elisabeth und Zacharias die Jungfrau Maria, Elisabeth und Zacharias im Bild alttestamentlicher Vorbilder erscheinen lässt und Maria mit ihrem Magnificat eine auf das anbrechende neue Äon vorausweisende Abwandlung alttestamentlicher Rede singen lässt, dann und in vielen anderen dieser Fälle, dann leben und lesen diese Schreiber, diese Sprecher und diese Sängerinnen, dann leben sie gewissermaßen im umdeutenden Zitat der Wörter, die das Wort umstehen. Aber im Zitat leben, das, so lässt Thomas Mann seinen Felix Krull sagen, das ist eigentlich Freiheit. Vielen Dank.